Guten Morgen zusammen. Wie ihr vielleicht merkt, heissen wir Lanz, aber sind zu jung. Meine Eltern, genau, sind dann zu Portugal an der Forsky Europa Konferenz und sind dort dabei. Und wir haben eigentlich ihr heute etwas zu erzählen. Wir werden dürfen weitermachen in der Serie von Jesus. Und ich würde mega gerne schnell kurz ein Recap machen, wo wir letztes Mal geblieben sind. Und zwar, Jesus hängt am Kreuz. Das ist die Situation, wo wir drinnen starten, das ist die Situation, wo wir drinnen sind. Menschen stehen rundherum, sie sind am Verspotten. Die meisten Jünger haben ihn verloren. Der Johannes, der ist noch dort. Eine Handvoll Frauen sind dort, die ihn kennen. Und sie, Jesus hängt am Kreuz. Und sie machen sich eigentlich lustig darüber. Das ist eigentlich die Situation, wo wir drinnen stecken. Situativ, die Zeit, wo wir beim Volk Israel drinnen stecken, ist das Pessachfest. Pessachfeier oder Sederfeier. Das ist die Zeit, in der wir drinnen stecken. Ich will kurz schnell einen groben Übergriff geben, was das ist, weil es ist recht relevant für das, was heute passiert. Und zwar ist das das Fest vom Auszug aus Ägypten. Die, die das nicht kennen oder noch nie erlebt haben, Freitag in 2 Wochen, werden das schon das. Hä? In einer Woche? Oh, krass, Freitag in einer Woche. Schon mega gleich werden sie das durchleiten und es ist extrem interessant, was dort genau passiert. Es ist eine Liturgie, wo man durchgeht, wo man das zelebriert. Weil das Volk Israel hat richtig gefeiert, den Auszug aus Ägypten. Das ist die Gefangenschaft in die Freiheit. Und es gibt ganz viele verschiedene Symboliken. Und ganz viele von diesen Symboliken werden heute wieder vorkommen in dieser Situation. Und es ist mir wie aufgefallen, es ist nicht ein Zufall, dass Jesus auf Jerusalem geritten ist am Pessachfest. Es war wohl überlegt gewesen, weil es werden ganz viele Prophezeiungen aus dem Alten Testament, die auf die heutige Zeit oder auf die Zeit von Jesus hinweisen, erfüllt. Als Bestätigung, was die Menschen erkennen können, er ist wirklich der Messias. Und wir würden mega gerne anhand vom Matthäus größtenteils und nachher vom Johannes die Geschichte zusammen anschauen. Und Mara tut sie gerade vorlesen.
Genau. Guten Morgen zusammen. Wir lesen zusammen in Matthäus 27, 45 bis 56. Dort steht: Von der 6. Stunde an kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur 9. Stunde. Und um die 9. Stunde schrie Jesus laut: Eli, Eli, lama asaphtani. Das heißt: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Einige aber, die da standen, als sie das hörten, sprachen sie: Der ruft nach Elia. Und sogleich lief einer von ihnen, nahm einen Schwamm und füllte ihn mit Essig und steckte ihn auf ein Rohr und gab ihm zu trinken. Die anderen aber sprachen: Halt, lasst uns sehen, ob Elia komme und ihm helfe. Aber Jesus schrie abermals laut und verschied. Und siehe, der Vorhang im Tempel zerriss in 2 Stücke von oben an bis unten aus. Und die Erde erbebte und die Felsen zerrissen. Und die Gräber taten sich auf und viele Leiber der entschlafenen Heiligen standen auf und gingen aus den Gräbern nach seiner Auferstehung und kamen in die heilige Stadt und erschienen vielen. Als aber der Hauptmann und die mit ihm Jesus bewachten das Erdbeben sahen und was da geschah, erschraken sie sehr und sprachen: Wahrlich, dieser ist Gottes Sohn gewesen. Und es waren viele Frauen da, die von Ferne zusahen. Die waren Jesus aus Galiläa nachgefolgt und hatten ihm gedient. Unter ihnen war Maria Magdalena und Maria, die Mutter des Jakobus und Josef und die Mutter der Söhne des Zebedäus. Genau, über diese Bibelstelle werden wir heute Morgen ein bisschen schwätzen. Genau. Und ja, wir befinden uns in einer Zeit, wo es wirklich finster ist. Es ist dunkel. Und es steht im Vers 45: Von der 6. Stunde an kam eine Finsternis. Das heißt, es ist etwa 12, weil man rechnet vom Sonnenaufgang 6 Stunden. Das heißt, es ist etwa 12 bis am 3 ist es einfach finster. Und es ist eine Finsternis gekommen und es ist dunkel geworden. Wenn man die Definition von Finsternis anschaut, dann heisst das eigentlich, dass es einfach das Licht abwesend ist. Es hat kein Licht mehr um. Und genau das ist in dem Moment passiert. Es ist dunkel geworden und es ist finster geworden. Auch Jesus, für Jesus ist es finster geworden, weil ich finde, in dem Vers, wo er wie sagt oder er ruft nach: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wenn wir das Gefühl haben, uns hat jemand verloren, dann wird es finster. Und Mir hat das mega berührt, als ich das angeschaut habe. Jesus hängt an dem Kreuz und spürt all den Schmerz. Und es ist einfach schwer und es ist dunkel. Und er hat das Gefühl von, Gott hat mich verloren. Und er muss das alles tragen. Schmerzen, Scham, Krankheit. Einfach alle unsere Sünden trägt er dort an dem Kreuz, wo es einfach finster ist. Und es ist wie auch krass, um wie auch zu sehen, Jesus war wirklich Mensch. Mensch an dem Kreuz. Und er spürt das alles. Es ist so ein menschliches Gefühl, hey, Gott hat mich verloren. Gott ist nicht mehr da und gleich schreit er nach Gott und er zielt auf den Gott her. Gott, wo bist du? Warum hast du mich verloren? Und er schreit wirklich nach dem Herrn. Der Joshi hat noch einen spannenden Side-Fact dazu.
Ich habe es mega spannend gefunden. Man hat immer wieder probiert zu beweisen, warum es am Mittag um 12 Uhr plötzlich feister wird. Der eine Grund, warum man sagen sollte, es war eine Sonnenfinsternis. Wenn wir aber schauen, im Jüdischen, das Pessachfest wird gefeiert nach dem Mondkalender. Und es wird immer gefeiert zum Neumond. Und wenn ein Neumond ist, ist es nicht möglich, dass eine Sonnenfinsternis stattfindet. Ich habe so einen kleinen Fakt, den ich mega spannend fand, wie alles zusammenpasst. Es gibt keine andere Möglichkeit, dass es dann dunkel geworden ist. Und wenn ich dann Geschichtsbücher nachlese, von anderen Regionen ist es auch dort dunkel gewesen. Und es hat niemand erklären, warum. Und ich fand es mega spannend gefunden, wie der Herr das alles eingefädelt hat, dass es zusammenpasst. Dass niemand kann sagen, ja, es ist nicht so gewesen oder es ist nicht passiert, sondern es ist genau so gewesen und es ist nicht einfach Zufall gewesen, sondern der Herr hat gemacht, dass es feister wird.
Ja, genau. Ja, Jesus schreit wirklich nach Gott. Und wenn es euch Wunder nimmt, könnt ihr vielleicht mal Psalm 22 lesen. Das ist ein Kapitel, das der David geschrieben hat. Und wenn man das liest, dann spürt man und kann lesen, was Jesus in dieser Situation einfach erlebt hat. Im Psalm 22,2 steht nämlich, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich schreie, aber meine Hilfe ist ferne. Ich finde es auch mega krass zu sehen, der David hat das wie beschrieben, was Jesus durchlebt. Und wenn ihr den ganzen Psalm, das ganze Kapitel leset, es macht einem schon, mir jetzt mega berührt, einfach zu wissen, hey, was Jesus dort alles erlebt hat und er schreit einfach nach Gott. Und gleich hat er gesagt, ich mache weiter. Er ist verzweifelt und er hat sich nicht mehr näher bei Gott gefühlt und gleich hat er ihn durchgezogen. Genau.
Und es ist mega spannend, warum, was ich cool fand, wenn wir Johannes 9,5 lesen, steht dort, solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Und das ist der Moment, wo Jesus gestorben ist und das Licht ist weg gewesen. So hey, es ist nicht einfach irgendjemand gestorben, sondern es war Jesus gewesen, der dort am Kreuz gestorben ist für uns. Der Tod von einem Verbrecher als einem absolut unschuldigen Mann. Und das habe ich mega interessant gefunden, wie es einfach immer wieder Stellen aus dem Alten Testament gibt, Stellen aus dem Neuen Testament, wo genau auf diese Situation herweisen. Und die Menschen rundherum waren dran, Jesus am verspotten, sind dran, sich lustig zu machen und sie sagen in Matthäus 27, 47 bis 50, einige aber, die da standen, als sie das hörten, sprachen sie der Ruf nach Elia. Und sogleich lief einer von ihnen, nahm einen Schwamm und füllte ihn mit Essig und steckte ihn auf ein Rohr und gab ihm zu trinken. Die anderen aber sprachen, halt, lasst uns sehen, ob Elia kommt und ihm helfe. Aber Jesus schrie abermals laut und verschied. Elia und mein Gott tönt im Hebräischen wie auch im Aramäischen rein vom Wortlaut sehr ähnlich. Das heisst, wenn man es nicht gut gehört hat, kann es sein, dass man das einfach akustisch verwechselt hat. Wenn wir aber zurückkommen zum Sederfest, ist es mega interessant. Im Sederfest, jetzt oben am Tisch, stellt man einen Kelch hin. Und das ist für Elia, wenn man darauf wartet, dass der Elia wieder kommt. Weil es steht in Malachi 3,23, siehe, ich will euch senden, den Propheten Elia, ehe der grosse und schreckliche Tag des Herrn kommt. Also das Volk Israel, das sind die Schriftgelehrten gewesen, und die, die das Wort Gottes wirklich gekannt haben, wo Jesus dort verspottet hat, und sie haben eigentlich gewusst, wenn es wirklich der Messias ist, muss zuerst der Elia kommen. Und das habe ich mega spannend gefunden, weil sie auch dort Sie sind am Verspotten, aber schon wie letztes Mal hat es gleich gewisse Wahrheiten drin gehabt, in dem, was sie gesagt haben. Es hat Wahrheit in dem, was sie ihn damit verspottet haben, ohne dass sie es selber wirklich gemerkt haben. Aber wir wissen heute, wir haben das vor ein paar Wochen mal angeschaut, das sind recht viele Wochen gewesen, dass der Elia bereits gekommen ist in Form von Johannes der Täufer. Weil der Elia ist gekommen, um den Weg vorbahnen für Jesus, und das ist das, was Johannes der Täufer gemacht hat. Aber die dort ums Kreuz gestanden sind, haben das wie nicht geglaubt und haben es nicht wahrhaben wollen. Und gleich haben sie gemerkt, ah, das müsste doch noch passieren, wenn das wirklich der Messias ist. Und es ist eigentlich wieder einmal mehr eine Prophetie, die erfüllt wurde in dem, was Jesus gemacht hat. Im Johannes hat es noch sehr ein sehr interessantes Gespräch, wo Jesus führt mit seiner Mutter und Johannes, die er am Kreuz hängt. Und ich werde den Abschnitt schnell lesen. Das ist im Johannes 19, 25 bis 27. Und dort heisst es: Es standen aber bei dem Kreuz Jesus, seine Mutter und seine Mutters Schwester Maria, die Frau des Klopas, und Maria Magdalena. Als nun Jesus seine Mutter sah und bei ihr den Jünger, den er lieb hatte, spricht er zu seiner Mutter: Frau, siehe, das ist dein Sohn. Danach spricht er zu dem Jüngern: Siehe, das ist deine Mutter. Und von der Stunde an nahm sie der Jünger zu sich. Was Jesus macht am Kreuz, er ist gestorben für unsere Sünde und er ist gestorben für Wiederherstellung. Und wenn man das ein bisschen anschaut, ist es eine ganz interessante Wiederherstellung, die hier passiert. Weil er nennt seine Mutter nicht beim Namen, nicht mit Mutter, sondern Frau. Und das bringt eine ganz interessante Wiederherstellung. Weil, wenn wir ganz, ganz am Anfang gehen, 1. Mose 2, 19, muss ich nicht einblenden, steht, dass der Adam der Eva einen Namen gegeben hat. Und der Adam hat sich mit dieser Situation selber über die Eva hineingesetzt. Der Adam hat den Auftrag bekommen, allen Tieren einen Namen zu geben. Und das hat er gemacht. Aber er hat nie den Auftrag bekommen, der Eva einen Namen zu geben. Das war nicht sein Job gewesen. Und gleich hat sich der Adam selber über seine Frau gestellt. Er hat sich dort über ihn überhoben und hat eigentlich seine Frau dort erniedrigt. Und Jesus bringt da in dieser Situation eine Wiederherstellung gegenüber der Frau, die dann kaputt gegangen ist. Jesus bringt durch die Situation am Kreuz verschiedene Wiederherstellungen vom 1. Mose, von den ersten zwei Kapiteln, die dort sind. Das Paradies ist das, was zugegangen ist. Und wenn du das letzte Mal gehört, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Jesus macht dort eine Wiederherstellung und bringt das Paradies wieder auf. Der Adam hat Strafe bekommen, das werden Dornen rum sein. Und darunter wird leiden, solange er auf der Erde, auf dem Acker arbeitet. Und Jesus hat die Dornenkrone getragen. Und es ist einfach krass zu sehen, was da Sachen Jesus wiederherstellt vom Tag an, wo es schief gegangen ist. Weil Jesus ist gekommen, um Wiederherstellung zu bringen. Er ist gekommen, um Wiederherstellung zu bringen vom ersten Tag an, wo es schief gelaufen ist. Plan A war das Paradies. Und das Paradies, wie wir wissen, ist schief gelaufen. Und ab dort an zeigt das ganze Alte Testament auf und zeigt darauf hin, auf die Situation, wo wir heute drin sind. Wo Jesus am Kreuz stirbt und Wiederherstellung hinbringt zwischen Gott und den Menschen.
Ja, und nebst dem gibt Jesus eigentlich auch einen Auftrag an seine Mutter und an seinen Jünger, den Johannes. Und zwar sagt er: Frau, siehe, das ist dein Sohn. Das sagt er zum Johannes, also er verweist auf den Johannes, das ist jetzt dein Sohn. Und zum Johannes sagt er: siehe, das ist deine Mutter. Jesus sorgt dort wie auch ein bisschen vor. Jesus hat ja eigentlich auch Geschwister gehabt, aber man weiss, dass die noch nicht gläubig gewesen sind zu dem Zeitpunkt. Später dann schon, aber nicht zu dem Zeitpunkt. Er hat wie auch wollen vorsorgen. Und gleichzeitig, wenn man im 1. Timotheus 5,4 liest, heisst es aber: Wenn aber eine Witwe Kinder oder Enkel hat, so sollen diese lernen, zuerst im eigenen Haus fromm zu leben und sich den Eltern dankbar zu erweisen. Denn das ist wohlgefällig vor Gott. Es heisst auch, es gehört auch zu den 10 Geboten, wir sollen Ältere ehren. und ihnen schauen. Und ja, Maria war eine Witwe, weil sie hat Josef zu diesem Zeitpunkt nicht mehr gelebt. Es war wie, hey, nimm den Johannes zu dir heim und lehr ihn. Maria war immer mit Jesus unterwegs, von Anfang an. Und es steht gar nicht mehr so viel, seit Jesus erwachsen war, was sie in ihrem Herz gemacht hat. Das würde mich manchmal mega wundern. Und gleich bin ich überzeugt, sie hat das alles aufgesogen. Sie hat von Anfang an dabei sein. Der Engel, der gekommen ist und gesagt hat, hey, du wirst den Sohn Gottes auf die Erde bringen, gebären, wirst schwanger werden als Jungfrau durch den Heiligen Geist. Und hat eigentlich den Weg von Jesus sehen. Und jetzt sieht sie Jesus an dem Kreuz und sie bekommt wieder den Auftrag, hey, lehr den Johannes weiterzugehen. Und wir kann das auch lesen, dass eigentlich nachher der Johannes und Maria nachher später auch miteinander unterwegs gewesen sind, unterwegs im Land und wo von Jesus erzählt haben. Und durch das hat wie der Jesus hat wie einen Auftrag an seine Mutter, aber auch einen Auftrag an Johannes. Und ja, ich finde es mega spannend, genau. Wenn wir zurück, oder wenn wir im Johannes nachher lesen, 1928 heisst, danach, als Jesus wusste, dass schon alles verbracht war, spricht er, damit die Schrift erfüllt würde, mich dürstet. Ich finde das noch eine interessante Formulierung. Ja, es ist vom Johannes geschrieben. Der Johannes, der vor dem Kreuz gestanden ist, der alles hat miterleben konnte. Und der Johannes, der so viel auch Verweis macht auf die Prophezeiung. Wenn wir Johannes lesen, dann macht er so viel Verweise ins Alte Testament mit all diesen Prophezeiungen, die sich dann nachher auch erfüllen. Und Johannes hat gewusst, ja, das braucht es noch, dass Jesus sagt, mich dürstet. Und ich finde es gleich interessant, wie es euch dort steht, danach, als Jesus wusste, dass schon alles verbracht war, spricht er, damit die Schrift erfüllt würde, mich dürstet. Das ist irgendwie auch noch eine interessante Annahme von Johannes. So, ja, jetzt ist ja eigentlich alles hat sich erfüllt, es ist alles vollbracht und jetzt braucht es wie noch das. Und gleich auch ein Hinweis, hey, habt ihr gemerkt, alle Prophezeiungen sind erfüllt worden bis dahin. Und jetzt kommt noch das Letzte, wo Jesus sagt, mich dürstet. Und gleichzeitig ist auch der Ausdruck, mich dürstet, wenn man das liest im Johannes 4, 13 bis 14, wo die Samariterin am Brunnen ist, dort sagt Jesus nämlich zu ihr, wer von diesem Wasser trinkt, den wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, das wird in ihm eine Quelle des Wassers werden, das in das ewige Leben quillt. Jesus hat die Sehnsucht gehabt nach dem Paradies, zurück zum Herr. Und ja, und gleich bin ich überzeugt, er hat auch Durst gehabt, wenn man dort oben an dem Kreuz hängt, was da körperlich alles abgeht, die Schmerzen, man verliert Blut, es macht mega viel, man hat sicher auch Durst und gleich glaube ich auch, dass mich dürstet ist, ja, die Sehnsucht nach dem Herrn, der Herr, das Gefühl von, der Herr hat mich verloren in dieser Finsternis, wo ich heute bin, wo ich da oben an dem Kreuz hänge und ich spüre all den Schmerz und das Einzige, was Jesus noch will, ist, ich will zurück zu dem Herrn und gleich weiss er, ich muss all das, braucht es, weil dann kann ich den Weg frei machen für die Menschen. Weil das ist sein Auftrag. Jesus hat nie seinen Auftrag vergessen oder aus den Augen verloren, sondern er wusste, das ist mein Auftrag. Ich komme auf die Erde, um dich und mich zu retten. Einen Weg frei zu machen. Hast du noch etwas dazu? Genau. Und jetzt kommen wir wieder zurück in Matthäus. Genau, weil es heisst, aber Jesus schrie abermals laut und verschied. Er ist gestorben. Und dann heisst es, und siehe, der Vorhang im Tempel zerriss in zwei Stücke von oben an bis unten aus. Und die Erde erbebte und die Felsen zerrissen. Überlegt euch das. Es ist dunkel. Es ist 12 Uhr am Mittag. Es ist dunkel. Oder es ist in der 3. Es ist immer noch dunkel. Jetzt fängt die Erde an zu beben. Die Felsen sind zerrissen. Und der Vorhang im Tempel, der zerriss in der Mitte. Von oben nach oben. Man muss dort wie auch vielleicht noch anschauen, den Tempel mit dem Vorhang. Der Vorhang war vor dem Allerheiligsten, vor dem Heiligtum, das Heiligtum vom Allerheiligsten. Der Ort der Bundeslade, der Ort, wo das Gesetz war, das Wort, das der Mose bekommen hat. Und das ist das einzige Wort, das Allerheiligste von den Juden dann zumals. An dem haben sie sich festgehabt. Und wenn man liest, man hat nur einmal pro Jahr einen hohen Priester ins Allerheiligste dürfen. Einmal im Jahr. Und man kann im 3. Mose 16 steht, was der Hohepriester alles hat müssen machen, bis er hinter den Vorhang dürfen und zu dem Allerheiligsten. Und es heisst, mach das alles, weil wenn du das nicht machst, dann stirbst. Also, ist eine rechte Aufgabe von einem Hohepriester. Und ich glaube auch, das gibt einem so eine Ehrfurcht. Wenn ich mir das überlege, einmal im Jahr, und du hast mega viel, was du machen musst, dass du rein bist, dass du das zu dem Allerheiligsten darfst, in die Gegenwart vom Herrn. Und wir sind getrennt, und das war wie getrennt gewesen, eigentlich nur der eine Hohepriester hat dort hindern dürfen. Und alle anderen haben nie dort hindern dürfen. Die haben einfach gewusst, hinter dem Vorhang ist das Allerheiligste, die Gegenwart vom Herrn. Und ich merke, wie krass. Und dann kommt der Moment und dann wird der Vorhang gerissen. Wir finden auch ein bisschen raus, oder ich habe ein bisschen nachgeschaut, wie ist denn der Vorhang gewesen. Und es heisst, dass der Vorhang nicht einfach so ein dünnes Vorhang war, wie wir hier hinten haben, sondern es war ein dicker Vorhang gewesen, etwa eine Handbreite dick. Also ich überlege mir das auch, wie so, ja, die Dicke, die man herbringt, und dann aber wie zerreißt das? Auch dort zu wissen, hey, im Herrn ist nichts unmöglich. Und was für ein Zeichen, dass so ein dicker, schwerer Vorhang einfach zerreißt in dem Moment. Und wie krass, dass Jesus den Tod auf sich genommen hat, dass der Vorhang reissen kann. Und mit dem, dass der Vorhang zerrissen ist, hat es einen Weg gegeben für jeden, wo in das Allerheiligste dürfen. Weil das Allerheiligste war die Gegenwart von Gott. Durch das, dass der Vorhang gerissen ist, können du und ich in die Gegenwart vom Herrn. Ohne, dass wir das im 3. Mose mit all diesen Ritualen und all dem Opfern machen. Jesus hat das alles gemacht für uns, dass wir in seine Gegenwart kommen können. Es wird zugänglich für uns Menschen. Jesus ist der Weg, Jesus ist die Wahrheit in all dem innen. Und wir haben jetzt einen Zugang zu Gott. Aber es hat das alles gebraucht in 3 Stunden von Finsternis und all das, was vorher schon war. Der Schmerz, das Schwere. Und gleich hat Jesus gewusst, das ist da, wo ich will für die Menschen. Dass sie können, dass der Weg frei wird, dass der Vorhang reissen kann. Und dass ihr Menschen, dass ihr dürft wieder versöhnt werden mit dem Herrn und ihr Zugang haben zum Herrn. Und dann sagt er noch, es ist vollbracht. Das steht im Johannes. Oder? Vers ist nicht drin. Er sagt aber das nachher im Johannes-Text steht, es ist vollbracht. Und er sagt wie, hey, jetzt habe ich meinen Auftrag erfüllt. Alle Prophezeiungen, die gekommen sind, die sind erfüllt und jetzt ist es vollbracht. Mit dem Riss ist der Weg aufgetan für alle Menschen.
Wenn wir im Johannes 19, 31 bis 34 weiterlesen, steht, weil es aber Rüsttag war und die Leichname nicht am Kreuz blieben sollten, den Sabbat über, denn dieser Sabbat war ein hoher Festtag, baten die Juden Pilatus, dass ihnen die Beine gebrochen und sie abgenommen würden. Da nahmen die Soldaten und brachen dem ersten die Beine und auch dem anderen, der mit ihm gekreuzigt war. Als sie aber zu Jesus kamen und sahen, dass er schon gestorben war, brachen sie ihm die Beine nicht, sondern einer der Soldaten stieß mit einer Lanze in seine Seite und sogleich kam Blut und Wasser heraus. Das Kneubrechen oder Beinbrechen war eine Möglichkeit, dass die am Kreuz hängen, schneller sterben. Es war eigentlich ein Gnadeakt der Römer, dass sie das gemacht haben, weil du bist eigentlich an dem Kreuz gehangen und bist erstickt. Und wenn du mit den Beinen können gegendrücken, hast du dich am Leben behalten. Und in dem, dass sie eigentlich den Männern oder denen, die am Kreuz gehangen sind, Beine gebrochen haben, sind sie mehr in ihren Händen gehangen und sind erstickt. Ich tue es bewusst ein bisschen krass formulieren, weil es wirklich so krass gewesen. Es war ein absolut schrecklicher und Horrortod gewesen. Und Jesus hat die Qualen dort erlitten. Und gleich finde ich es mega spannend, wenn wir wieder zurückgehen zum Pessachfest. Im Pessachfest steht ganz klar, dass man ein Lamm opfern soll und dem Lamm soll kein Knochen gebrochen werden. Es steht im 2. Mose 12, 46, in einem einzigen Hals soll man es verzehren. Ihr sollt nichts von seinem Fleisch hinaus aus dem Haus tragen und sollt keinen Knochen an ihm zerbrechen. Das ist Opferlamm gsi, wo das Volk Israel gebracht hat zum Fest der Freiheit. Dass sie frei sind. Und Jesus ist das Opferlamm da. Und zwar Jesus ist das Opferlamm vom Fest der Freiheit für uns. Das ist ein Fest, das man jedes Jahr gefeiert hat, das man heute noch feiert. Aber das Opfer, das Jesus dort gebracht hat, ist ein Opfer, das gilt. Und zwar bis in die Ewigkeit. Das eine Opferlamm, das Jesus dort gebracht hat, das ist nicht einfach so eine, ja, das muss man jetzt auch 5 Jahre wieder machen, dass es gilt, sondern Jesus hat das einmal gemacht und es gilt für immer. Und es ist dort beim Pessach ein Symbol gewesen, dass sie befreit worden sind aus der Gefangenschaft. Und genau gleich ist es für uns heute ein Symbol, dass wir befreit sind aus der Gefangenschaft der Sünde. Und das finde ich so krass, wo Jesus dort, ja, das, was er dort macht. Und gleichzeitig werden all die Prophezeiungen erfüllt. Es ist mega spannend, wenn man die Geschichte liest vom Abraham, gibt es eine sehr ähnliche Situation, die auch wieder auf diese Situation herweist, an einem sehr ähnlichen Ort. Und zwar kennt ihr auch die Geschichte, wo Abraham den Auftrag bekommen hat, seinen Sohn zu opfern. Der Isaac war ein unschuldiger Sohn. Er ist mit seinem Vater auf den Berg gelaufen, hat sein Holz selber müssen auftragen, wie Jesus sein Kreuz gedreht hat. Dort oben hat er so geopfert werden, aber der Herr verschont ihn. Und anstelle von ihm opfert er ihn wieder, wo sein Kopf in einem Busch verhängt. Der Busch, wo der Kopf drin verhängt, von dem wieder, ist genau der gleiche Busch, wie sie Jesus Dornenkrone gemacht haben, wo sie auf den Kopf gesetzt haben. Und auch hier wieder, es ist absolut faszinierend, wie die ganzen alten Testamente der Herr den absolut souveränen Plan hat und aufzeigt, was genau wird passieren. Als Zeichen, dass die das Wort kennen, können erkennen, dass Jesus Gottes Sohn ist. Dass sie können erkennen, dass Jesus dort das ultimative Opferlamm ist. Weil nur die Situation an sich, ja, sie hat gelangt, aber es gibt so viele Geschichten, die genau auf diese Situation herweisen. Und ich finde es absolut faszinierend, wenn die ganze Stelle recherchiert habe, es hat so viele Sachen, die sich irgendwo in der Bibel wiederholen und genau aufzeigen, hey, das wird sein. Und Johannes beschreibt die ganze Situation sehr, sehr bildlich. Und auch da ist es wieder für alle Forscher eine Bestätigung, dass es die Wahrheit ist. Weil man wollte beweisen, dass Jesus gar nicht ganz gestorben ist, sondern er war nur bewusstlos gewesen am Kreuz. Und darum hat man ihn runtergenommen und nachher ist er selber aus dem Grab rausgelaufen. Wenn man medizinisch geht und nachforschen, was passiert, wenn man jemanden durchbohrt mit einem Speer und es fließt Wasser und Blut, ist das der Beweis, dass Jesus bereits gestorben war, bevor er durchbohrt worden ist. Auch das, weil das hat man hier nicht gewusst, Johannes, bin ich überzeugt, hat das nicht gewusst. Aber wenn wir heute schauen, wieder einmal mehr eine Bestätigung, und dass das, was dort passiert ist, wirklich wahr ist. Und dass er durchbohrt worden ist und ihm kein Knochen gebrochen wurde, ist auch kein Zufall. Wenn wir in Zacharia nachlesen, im 12, Vers 10 steht, und sie werden mich ansehen, den sie durchbohrt haben. Es klingt ein bisschen grob. Und gleich habe ich mir dort überlegt, ist es jetzt der kleinere Aufwand gewesen, ihm Bein zu brechen, als ihn durchbohren mit einer Lanze? Ich denke eigentlich nicht. Aber wenn sie es gemacht hat, wäre nicht erfüllt worden, was der Herr prophezeit hat, x Jahre vorher.
Und es hätte so müssen passieren. Und das finde ich absolut faszinierend zu sehen, wie der Herr den Weg vorbahnet hat. Wie das Alte Testament, die Propheten, der David, genau auf die Situation hinweisen, dass wir heute erkennen können, dass er das Opferlamm ist. Dass er das Opferlamm ist, das für uns und für unsere Sünden gestorben ist. Und es hat mich absolut beeindruckt, wenn ich die Stelle zu sehen und zu erkennen, was Jesus für uns gemacht hat. Die Schmerzen und die Qual, die er unschuldig am Kreuz für uns getragen hat.
Ja. Jesus ist gestorben. Und in Matthäus steht im Vers, die Erde erbebte und die Felsen zerrissen. Und der im 52 steht, und die Gräber taten sich auf und viele Leiber der entschlafenen Heiligen standen auf und gingen aus den Gräbern nach seiner Auferstehung und kamen in die heilige Stadt und erschienen vielen. Wenn man in diesen Evangelien liest, kommt es wirklich nur in Matthäus vor, wo das wie noch so eingeschoben wird. Und gleich ist wie, für mich ist wie, Jesus ist gestorben und er hat wie den Weg aufgetan für uns Menschen, für die Menschen, die dann gelebt haben, den Weg ins Paradies, oder den Weg, den du kannst wählen, mal, Jesus ist der Messias und durch das habe ich das ewige Leben. Und gleich hat er auch den Weg aufgemacht für die, die vorher schon gewesen sind, die vorher schon für Gott gelaufen sind, ist wie, sind die Gräber aufgegangen, der Zugang ins Paradies. Und es heisst aber auch, dass sie nachher unterwegs gewesen sind, oder so verstehe ich es, dass sie wie nachher unterwegs gewesen sind, aber erst nach der Auferstehung von Jesus. Das ist für mich, was heisst, nach seiner Auferstehung. Das heisst, bis dorthin sind wie einfach, es hat wie, der Tod hat den Weg frei gemacht für uns Lebendigen, aber auch dann für die, wo vorher schon gestorben sind, also für die Toten. Genau. Und gleich Jesus, es ist wie, schlussendlich spielt es gar nicht so eine Rolle, weil schlussendlich ist Jesus der, der uns den Weg frei gemacht hat. Und wenn wir weiterlesen, nachher beim Hauptmann, was es mit dem gemacht hat, im 54, als aber der Hauptmann und die mit ihm Jesus bewachten das Erdbeben sahen und was da geschah, erschraken sie sehr und sprachen, wahrlich, dieser ist Gottes Sohn gewesen. Und gleich haben es manchmal Menschen erst gecheckt, wo es vollbracht gsi ist. Ich meine, der Hauptmann und seine Soldaten, die er hatte, die sind sicher schon lange unterwegs gsi, sicher schon, haben ja die Aufgabe gehabt, Jesus dort herzubringen. Und sie haben ihn bewacht. Das ist für mich auch, ja, sie haben ihn bewacht. Ja, warum? Ja, sie sind vielleicht sich eben wirklich nicht sicher gewesen, was kommt, was passiert. Müssen wir den plötzlich noch eingreifen? Kommt der Elia noch? Oder einfach so die Unsicherheit, niemand weiss es so genau. Und gleich so krass, das sind die gewesen, die Jesus dort aufgeführt haben, ihn eigentlich gesagt haben, jetzt, du wirst, das ist dein Todesurteil, sie haben alles eingefädelt, Jesus ist gestorben und dann erkennen sie, wow, das ist Gottes Sohn gewesen. Sicher schon auch noch eine krasse Einsicht, gerade eigentlich kurz darauf ab, aber sie haben vorher alles eingeleitet, dass Jesus stirbt. Und gleich hätte es ja so müssen sein, dass sie wirklich, ja, dass der Weg von Jesus frei wird. Und ja, ich finde es mega spannend zu sehen, ja, Jesus und all, weißt, auch all die Prophetien, oder? Es hat so viele Prophetien gegeben und gleich haben nicht alle Leute gecheckt, Jesus ist Gottes Sohn. Und es ist ja auch heute noch so. Wir können den Leuten ganz vieles erzählen. All die Prophetien, all die Geschichten, all die Zeugnisse, die wir persönlich erlebt haben. Aber die Menschen müssen sich selber entscheiden, ist Jesus Gottes Sohn? Glaube ich das? Weil es ist eine Entscheidung, die nicht einfach ja, in Triff sind, sondern wir haben jemanden, wir haben den Find, der uns auch von dem abhalten will. Dass wir die Entscheidung treffen können. Und ja, ich merke, wieso, ja, die Predigt, der Abschnitt, der ist wirklich finster. Und sie endet auch sehr finster. Jesus ist einfach in diesem Abschnitt einfach gestorben. Es ist finster. Und Menschen zu dem Zeitpunkt haben nicht gewusst, was jetzt kommt. Klar haben sie vielleicht gewusst, ja, es heisst, dass er dann wird auferstehen. Und gleich, wenn du dir überlegst, Jesus ist 3 Jahre unterwegs gewesen. Er hat Jünger gehabt, Leute, die ihm nachgefolgt sind. Und das war ihre Lebensaufgabe gewesen. Und jetzt ist Jesus an dem Kreuz und er ist wirklich gestorben. Was für eine Verzweiflung muss dort auch rum gewesen sein? Eine Hoffnungslosigkeit. Schon irgendwo der Wunsch, Gott, wo bist du? Aber also, ich kann mir vorstellen, ich hätte es sicher nicht können, weil ich wäre wirklich verzweifelt. Weil ich glaube ja schon Gottes Sohn und gleich, wie geht es jetzt weiter? Sind wir uns dem bewusst, das war wirklich, wirklich ein dunkler, dunkler Tag gewesen. Jesus hat den Tod nachher besiegt, das wissen wir. Das ist das Schöne, wo ich mega dankbar auch bin dafür, dass wir das schon dürfen wissen, dass Jesus den Tod besiegt hat. Er ist auferstanden und wir haben den Weg in die Ewigkeit. Wir haben die Entscheidung und wir dürfen in die Gegenwart von Gott kommen. Aber die Menschen dann zum Mass haben das zu dem Zeitpunkt nicht gehabt. Und ich glaube auch manchmal, wir haben so Momente in unserem Leben, wo es manchmal einfach wieder so dunkel wird. Wir wissen zwar, Jesus ist da und wir haben Gott und ihm ist nichts unmöglich und gleich fühlt es sich manchmal auch dunkel an, weil wir Situationen erleben. Scham kommt, es kommt Krankheit, es kommen, ja, einfach aussichtslose Situationen und gleich dürfen wir wissen, Jesus ist unser Licht. Jesus ist das Licht in der Dunkelheit. Er ist das wahre Licht. Er ist das wahre Wasser, wo unseren Durst löscht. Nichts anderes. So viele Hinweise, die es gibt im Alten Testament, gesehen, Gott hat einen souveränen Plan. Er hat das von Anfang an geplant, wie Jesus wird sterben, wie er wird den Tod besiegen. Das zeigt sich in diesen Prophetien. Nichts hat sich geändert. Alles ist in Erfüllung gegangen. Souverän ist unser Gott. Souverän ist sein Plan, den er hat für dich und für mich. Er ist mega souverän. Und gleich zu wissen, hey, Jesus ist durch eine mega finstere Zeit für uns. Weil er uns auch mega lieb hat. Und er sich nichts mehr wünscht, als dass wir in seiner Gegenwart sein können. Dass wir mehr dürfen werden zu diesen Menschen, wo er gedacht hat, dass wir Wiederherstellung erleben können und Heilung. Ja, ist Jesus dein wahre Licht? Ist Jesus deine Quelle? Und wir wollen wirklich eine Zeit nehmen vom Worship, wo wir dem Herrn Danke sagen wollen. Sind wir uns bewusst, was er gemacht hat? Und dann haben wir einfach die Zeit vorher herkommen. Bring das her, wo gerade dich jetzt beschäftigt, da, was mit dir macht. Wir wollen wirklich dem Herrn alle Ehre geben und ihm Danke sagen für den Weg, den er gegangen ist. Für uns. Amen.